Und damit Servus nach draußen. Hier ist die Lokalrunde, zweite Ausgabe, Freitag, 8.2. Heute habe ich den ersten Studiogast und zwar ist das Sonja Seidel aus Dusslingen. Sie ist Religions- und Englischlehrerin am Fürstwald-Gymnasium in Mössingen und damit hi Sonja.
Hallo, Timo.
Schön, dass du da bist. Sie war eine Zeit lang in Indien und wird uns da im Laufe der Sendung darüber berichten. Zu Gast bei mir heute in der Lokalrunde Ausgabe Februar ist Sonja Seidel. Nochmal hallo Sonja.
Hallo Timo.
Schön, dass du hier bist. Jetzt erzähl doch mal, bevor wir auf Indien zu sprechen kommen, was machst du gerade? Wo wohnst du?
Also ich bin Referendarin am Evangelischen Fürstwald-Gymnasium in Mössingen und unterrichte dort die Fächer Englisch und Evangelische Religion. Ja, also ich habe in Tübingen Evangelische Theologie in Englisch studiert auf Lehramt von 2005 bis letztes Jahr, genau. Und dann hatte ich noch Zeit, also ich war im April mit meinem Studium fertig und im Februar ist erstes Referendariat losgegangen und deswegen hatte ich noch dazwischen Zeit, habe dann in der Zeit bei meinen Eltern in der Bäckerei gearbeitet und unter anderem war ich eben auch 4 Monate in Indien, genau.
Und wo wohnen deine Eltern und was ist das, so eine Bäckerei, eine ganz normale Bäckerei?
Ja, es ist eigentlich eher so eine kleine Bäckerei. Mein Vater, der macht noch alles selber. Also wir haben schon auch Angestellte, aber es ist jetzt nicht so mit vielen Filialen und Großbäckerei, sondern eher so ein kleinerer Betrieb, beziehungsweise ein mittlerer Betrieb. Ja, die ist in Zilmingen, die Bäckerei. Dort bin ich auch aufgewachsen. Also immer mit frischen Brötchen und frischem Brot und frischen Brezeln. Also es war sehr schön auch, ja, genau.
Und du hast dir nicht vorstellen können, auch in der Bäckerei mal zu arbeiten wie deine Eltern?
Eigentlich kam das für mich nie in Frage, nein. Unser Vater hat auch immer uns davon abgeraten, weil es doch immer sehr viel Geschäft ist und er selber schon immer so viel Arbeit hat. Und ja, das Gebäude gehört auch nicht uns, wir mieten das nur. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir dann danach dann aufhören, wenn mein Vater in Rente geht.
Und was sagen die Kunden, wenn dein Vater in die Rente geht?
Also ich kann es mir zurzeit noch gar nicht vorstellen, so weil ja, wir haben schon sehr viele, die immer zu uns kommen und die auch die Brezeln sehr lieben und das Brot und ja, also ich weiß nicht, die werden wohl sehr traurig sein und vielleicht macht es auch noch irgendjemand anderes weiter, den mein Vater dann auch einlernt, mal sehen. Also das hat aber auch noch 5 Jahre oder so Zeit.
Warum hast du dich für das Studium entschieden, in Tübingen zu machen?
Also mir hat die Stadt schon immer sehr gut gefallen, schon. Ja, ich bin, als ich noch in der Schule war, habe ich hier mal so ein Seminar gemacht im Albrecht-Bengel-Haus in Derending. Auch was mit Religion und ja, so zu tun gehabt hat. Und da hat mir die Stadt schon so gefallen, habe ich immer gedacht, oh, ich möchte mal nach Tübingen zum Studieren. Ja.
Und wo hast du während deiner Studienzeit gewohnt?
Genau, da war ich dann im Albrecht-Bengel-Haus. Das ist studienbegleitend für Theologiestudenten. Und da gibt es eben zusätzlich Seminare, man macht Gemeindebesuche, weil sowas ist im Studium selber gar nicht so integriert. Deswegen legen die Leute dort eben Wert drauf, dass man auch schon mal während dem Studium schon mal Praxiserfahrungen macht. Und genau, und dann hat man eben dort zusammen gelebt. Wir waren immer 10 auf einem Stockwerk, Mädchen und Jungs getrennt. Und ja, dann haben wir immer zusammen studiert und dort auch zusammen gewohnt. Es war eine sehr schöne Zeit, auf die ich gerne zurückblicke.
Und wie hat dir das Albrecht-Bengel-Haus gefallen, also die anderen, wo da gewohnt haben?
Also sehr gut, doch. Ich habe bis jetzt auch noch Freunde, die mir geblieben sind aus dieser Zeit. Unter anderem auch Lehramtsstudenten und Studentinnen, die jetzt eben auch im Referendariat sind oder schon fertig sind. Und das ist für mich sehr wertvoll, dass ich jetzt auch noch mich mit denen austauschen kann. Auch gerade für den Unterricht ist es wirklich was Besonderes, wenn man da auch noch andere hat, mit denen man dann Materialien austauschen kann oder sich Tipps geben kann und so. Also ja, doch, ich habe sogar noch eine Freundin, die jetzt in Indonesien ist wieder und mit der ich auch noch in Kontakt bin. Also man hat da sehr interessante und ja, gute Leute auch getroffen und Freundschaften knüpfen können.
Kontakte weiten sich aus. Genau, und wie war das dann für dich, also, dass du dann nach Indien kamst? Wie kam das eigentlich dazu?
Also.
Hat es mit dem Albrecht-Bengel-Haus eine Empfehlung zu tun, oder?
Nee, das war eher, ich habe eine Gemeindeleiterin aus Tübingen gekannt Und eigentlich wollte ich zu der Zeit, hatte ich mir überlegt, nach Texas zu gehen und Straßenarbeit zu machen. Aber das wurde dann abgesagt, also das ging dann nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte eigentlich noch ins Ausland eine Zeit lang eben, wie gesagt, eine Zeit lang bei meiner Familie in der Bäckerei arbeiten und dann noch, danach noch 4 Monate oder so ins Ausland. Und da habe ich mir immer überlegt, was mache ich jetzt, wo soll ich hin? Und früher als Jugendliche wollte ich schon immer nach Indien und habe immer gedacht, oh, ich möchte da mal hin und da auch irgendwie den armen Menschen helfen und so. Und dann hat eine Gemeindeleiterin, die ich gekannt habe, mir ein Buch gegeben von einem Mann, der heißt Jesu Padam. Und das habe ich gelesen. Es war sehr spannend. Das habe ich jetzt, übrigens bin ich gerade immer noch dran, das zu übersetzen ins Deutsche. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine E-Mail an diesen Jesu Padam geschrieben und kam mit denen in Kontakt. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass die in Bremen auch einen Zweig haben und dort auch jetzt eine Einrichtung haben sozusagen, also wo sie eben auch Straßenarbeit interessanterweise machen, genau. Und dann haben die gesagt, ja klar, du musst einfach nur dein Ticket zahlen, den Flug, und dann darfst du bei uns wohnen. Umsonst kriegst du dann zu essen und alles ist dann kostenlos für dich und du hilfst einfach bei uns mit in der Organisation. Die nennt sich Love and Care Ministries. Genau, so war das dann auch. Also ich habe dann in einem Kinderheim mitgeholfen und auch in der Schule von der Ministry und auch noch andere Aufgaben übernommen.
Nochmal zurück zur Schule. Wie ist es als Junglehrerin, Schüler zu unterrichten? Hören Sie da überhaupt einem zu?
Ich hoffe ja. Doch, also das macht mir eigentlich schon Spaß. Ich habe eine 7. Klasse und 2 10. Klassen.
Und sind die dann respektvoll?
Normalerweise schon, ja. Also bei der 7. Klasse, da habe ich manchmal so Probleme gehabt. Aber das wird jetzt echt besser. Also gerade ist es echt super. Die hören zu und sind aufmerksam und doch, also es macht mir sehr viel Spaß.
Warum hast du dir das Fürstwald-Gymnasium in Mössingen als Schule ausgewählt?
Ja, also eigentlich ist das so, dass man das sich gar nicht so auswählen kann. Aber ich habe einen Tipp bekommen, dass ich mich doch an der Schule, wo ich einfach hin will, mich mal vorstelle. Und das war dann sehr gut. Das hat sich nämlich dann bewährt. Ich bin dann hingegangen, habe mich vorgestellt und dort wurde mir dann gesagt, dass wenn ich möchte, kann ich gerne an die Schule kommen und sie können dann praktisch mich angeben, dass sie mich praktisch wollen, also wenn das Regierungspräsidium die Stellen zuweist. Und deswegen mein Tipp an alle, die an irgendeine bestimmte Schule wollen, und man denkt immer als Student, man kann sich das nicht raussuchen, die Referendariatsstelle, aber wenn man zu der Schule dann geht und sich dann vorstellt, dann kann das unter Umständen sein, dass man da dann wirklich auch hinkommt.
Und warst du glücklich darüber, dass du dahin durftest?
Ja, doch, da wollte ich hin, deswegen, weil mir die Schule sehr gut gefallen hat. Ich habe auch schon gute Sachen gehört von der Schule, von anderen, die auch da ihr Praxissemester gemacht haben. Und also auch schon, als ich zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, als ich da reinkam, habe ich gemerkt, dass da echt das eine besondere Schule ist, dass da irgendwie eine gute Atmosphäre geherrscht hat, so unter den Schülern, aber auch Schüler und Lehrer und auch unter den Lehrern. Und also mir hat es da sehr gut gefallen, deswegen wollte ich da dann auch hin.
Wie ist es, wenn einem Lehrer nicht mehr die Schule gefällt und er wechseln möchte? Ist sowas schwer?
Also als Referendar, glaube ich, kann man die Schule nicht wechseln. Vielleicht gibt es da so Härtefälle oder so, ich weiß es nicht. Habe ich mich jetzt auch nicht informiert, aber normalerweise ist man dann 1,5 Jahre an der Schule und erst danach, wenn die Referendariatszeit aus ist, dann kann man sich sich bewerben auf eine Schule, wo man eben hin möchte, beziehungsweise über das Listenverfahren wird man dann an eine Schule eben zugewiesen.
Hier auf der Wüstenwelle Lokalrunde. Zu Gast heute ist Sonja Seidel aus Dusslingen. Sonja, du bist noch oft in Tübingen, der Stadt der Dichter und Denker. Warum?
Ja, also ich habe ja in Tübingen studiert, Englisch und Evangelische Theologie auf Lehramt. Und von daher habe ich da noch viele Kontakte, Freunde und unter anderem bin ich auch noch in der Jugendarbeit dort, wo ich auch den Timo kennengelernt habe, genau. Das ist ein Jugendtreff, der nennt sich 7:30. Zurzeit ist er jede Woche, früher war er alle 2 Wochen. Das ist ein Jugendtreff von der Evangelischen Landeskirche in Derndingen aus, beziehungsweise vom CVJM Derndingen. Und das habe ich während dem Studium schon angefangen und mach ich jetzt eben weiter. Deswegen komme ich unter anderem eben auch noch nach Tübingen. Und dann habe ich eben auch noch in Tübingen Freunde.
Genau. Jetzt zu deinem Einsatz, deinem viermonatigen Einsatz in Indien. Bei welcher Organisation war das und warum?
Also die Organisation nennt sich Love and Care Ministries, was so viel heißt wie Liebe und Barmherzigkeit oder Barmherzigkeitsdienste in Indien. Also wie gesagt, sie haben auch einen Zweig in Bremen in Deutschland, beziehungsweise auch in Amerika und in Korea, seit neuestem auch in Madagaskar. Ja, aber der Hauptzweig oder die Hauptstelle ist in Indien. Und ich bin dorthin gegangen, weil ich schon immer mal nach Indien auch wollte und ja, um einfach dort auch ja, zu helfen. Und ich schon als, ja, als Jugendliche mitgekriegt habe, dass da viele arme Menschen leben und so. Und dann habe ich immer gedacht, ich möchte da mal hin und den Menschen auch helfen. Und es ist ja schwierig, wenn man da jetzt so auf eigene Faust hingehen würde. Da wird man wahrscheinlich eher im Chaos versinken. Aber deswegen bin ich eben zu dieser Organisation, wo ich eben das Buch von dem Jesu Padam, dem Leiter der Missionsgesellschaft, gelesen habe und dann gemerkt habe, dass die eine gute Arbeit machen. Also sie helfen dort eben Kindern, die normalerweise entweder auf der Straße leben müssten oder gar nicht zur Schule gehen könnten, weil die Eltern zu arm sind. Die leben dann dort in einem Kinderheim und können dort auch zur Schule gehen. Ja, das sind dann etwa 140 Kinder, die da leben auf dem Gelände von Love and Care und die dann dort eben zur Schule von Love and Care gehen. Ja, also dort habe ich dann auch gewohnt in diesem Gebäude und habe dort auch in der Schule unterrichtet. Nicht Englisch und Religion, wie ich es eigentlich studiert habe, sondern Moral Science, was ähnlich wie Religion jetzt ist, und Zeichnen, was eins meiner Lieblingshobbys ist. Ja, genau, und das war interessant, zum Beispiel bei dem Zeichnen. Da habe ich einfach nur Bilder an die Tafel gemalt und die Kinder haben es dann abgemalt in ein Heft. Also so, das war dann eigentlich jedes Mal der Unterricht. Und meistens hatten dann die Schüler auch Blöcke und Bleistifte, aber oftmals auch nicht, weil sie sich das einfach nicht leisten konnten. Und die sind dann einfach rumgesessen oder ja, haben manchmal dann auch rumgeblödelt, was dann nicht so gut war. Und da musste ich dann auch immer schauen, dass ich alles in Ordnung halte. Ja.
Und das waren deine Aufgaben. Wie war das denn mit Jesu Padam? Wer ist das und was macht er?
Also der Jesu Padam heißt er. Das heißt auf Deutsch übersetzt Jesu Fuß. Der war eigentlich ein Dalit. Dalits sind Unberührbare. Also er hat dort in einem Stammesgebiet gewohnt und hat zu den Unberührbaren gezählt. Das heißt, das ist sozusagen die unterste Kaste in dem Kastensystem in Indien. Und viele Menschen wollen keinen Kontakt dann zu diesen Unberührbaren, weil sie denken, sie sind verflucht oder ja, dreckig oder niedriger. Und er hat eben zu dieser Klasse von Menschen gehört. Und eines Tages, da ist er mal auf der Straße zusammengebrochen, weil er zu wenig zu essen hatte. Und dann hat ihn ein Mann aufgelesen, das war ein baptistischer Pastor, der ist da vorbeigefahren mit seinem Jeep und der hat ihn aufgehoben und mitgenommen, ihn versorgt und ihm auch eine Schulausbildung ermöglicht, sodass er auch überleben konnte und dann auch eine Zukunftsperspektive hatte. Und ja, so hat er praktisch da überlebt.
Damals. Und nachdem hat er dann seine Organisation gegründet oder wie kam es zu der Gründung?
Ja, das hat dann erst noch eine Weile gedauert, weil der Jesu Padam hat dann erst noch einen Schlenker gemacht sozusagen. Also in Indien gibt es eine radikale Gruppe, eine extremistische Gruppe, die sehr kommunistisch sind. Also die Motive sind zwar gut, sie kämpfen für die Rechte der Armen, aber sie tun dies auf sehr brutale Weise, indem sie dann zum Beispiel Reiche ausplündern oder auch sogar umbringen. Und in so eine Gruppe ist der Jesu Padam reingeraten, weil er sich auch immer aufgeregt hat, dass eben er selber so arm war und unberührbar und andere eben reich und dass da eben so eine Kluft war und die er nicht überwinden oder überbrücken konnte. Und aus diesem Grund hat er sich eben so einer radikalen Gruppe angeschlossen damals, hat auch selber ja, Verbrechen begangen sozusagen und wurde dann eher so kommunistisch. Dann hat er sich auch in Alkohol verstrickt und in Spielsucht und so Sachen. Er hat dann inzwischen auch geheiratet gehabt, zwei Kinder, ist dann aber nachts immer weggegangen, ausgebrochen sozusagen und dann irgendwann spät gekommen oder morgens und ist eben sehr tief gesunken, bis er dann mal bei einem Freund eine Zeit lang gewohnt hat, der Christ war und ihn dann mit auf eine Veranstaltung genommen hat, wo er ja von Jesus dann auch gehört hat. Und dort hat sich eigentlich sein Leben total verändert. Er hat sich dann für ein Leben mit Jesus eben entschieden und ja, weil er dann eben auch frei wurde von seinem ganzen alten Leben, also auch von Alkohol, Spielsucht und ja, einfach ein ganz neues, komplett neues Leben geführt hat, hat er dann irgendwann später diese Organisation gegründet, die eben jetzt auf der ganzen Welt auch im Zweige hat.
Noch immer zu Gast ist in der Lokalrunde Sonja Seidel aus Dusslingen Lehrerin am Fürstwald-Gymnasium in Mössingen. Ja, Sonja, erzähl mal weiter von Indien.
Okay, also ich habe ja angefangen zu erzählen über die Ministry dort, also die Organisation, bei der ich mitgeholfen habe und den Leiter der Organisation, der sich Jesu Padam nennt, ja, der selber ein sehr spannendes Leben hat, ja. Aber jetzt mal zu den Aufgaben, die ich dort hatte. Also ich bin dort hingekommen und habe dann vor allem eben in der Schule Zeichnen und Moral Science unterrichtet, was so ähnlich ist wie das Rallye, was ich auch studiert habe. Und ja, also interessant war wirklich, dass da viele Schüler einfach keine Mittel hatten und dann einfach ja nur rumsaßen, weil sie eben sich nicht mal ein Blatt Papier oder einen Bleistift leisten konnten, was in unserer Währung eigentlich nur ein paar Cent gekostet hätte, aber sie konnten sich's einfach nicht leisten. Und ich habe dann auch mal Papier ausgegeben, aber im Endeffekt hat sich das alles nicht so gut ausgestaltet, weil dann wollten auf einmal alle Papier und hat keiner mehr Papier mitgebracht, also musste echt aufpassen. Und die Leiter der Organisation haben dann auch gesagt, dass es besser ist, wenn man einmal praktisch für alle Kinder was spendet und nicht jetzt nur für bestimmte, weil sonst bringen die anderen dann eben auch nichts mit oder vergessen ihre Sachen, weil sie eben merken, oh, da gibt's was umsonst. Deswegen, da muss man mal aufpassen. Und dann habe ich dann auch gelernt sozusagen aus dieser Erfahrung und habe dann einmal für alle eben Bleistifte und Spitze und so mal gespendet, ja. Also das war ein Zweig, eine Aufgabe, eine Hauptaufgabe, die ich hatte und dann war nachmittags immer Hausaufgabenbetreuung von den Kindern aus dem Kinderheim. Also zur Schule sind eben auch Kinder aus der Region gekommen, nicht nur die Kinder, Heimkinder. Ja, und mittags dann wieder immer Hausaufgabenbetreuung. Da war ich dann für eine zweite Klasse zuständig, es hat auch Spaß gemacht. Ja, und was habe ich sonst gemacht? Dann habe ich Sonntagsschule gemacht, das war dann immer Sonntagmorgens, ja, wo wir dann Bibel gelesen haben oder Lieder gesungen haben, gebetet haben. Und dann habe ich eben angefangen, auch das Buch, die Biografie von dem Jesu Padam zu übersetzen, weil es die bis jetzt nur in Englisch gibt und der Jesu Padam eben auch jedes Jahr immer für 3 Monate nach Deutschland kommt. Und deswegen habe ich gedacht, dann lohnt sich das auch auf Deutsch zu übersetzen, dann kann er das da eben auch weitergeben, wenn er da immer in Deutschland ist und da auch eben ja seine Organisation praktisch. Oder der hat eben in Deutschland auch einen Zweig und deswegen ja, ist er dort eben auch in Bremen oft und spricht da auch in Deutschland, genau.
Warum ausgerechnet in Deutschland?
Also der Jesu Padam, der hat eine enge Beziehung auch zu Gott und so und dann hat er aufs Herz gelegt bekommen von Gott, dass er eben nach Deutschland soll und den Menschen dort auch sagen soll, dass Gott sie lieb hat. Und ja, und irgendwie hat sie ihn dann nach Bremen verschlagen. Als er einmal in Amerika war, da hat ihn ein Deutscher eingeladen, nach Bremen zu kommen. Und dann hat er, als er auch aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, in Norddeutschland gelandet ist, da hat er auf einmal so eine Last auch für Deutschland bekommen, dass also so eine Liebe einfach für dieses Land, dass er sogar da weinen musste und einfach von Gott her wusste, dass das jetzt seine Aufgabe auch ist. Eigentlich hat er in Indien immer also zu Tausenden oft gesprochen, einmal sogar zu Millionen Menschen und hatte eine Riesenorganisation und es hört sich ein bisschen unlogisch an, wenn man jetzt so denkt, dass der dann nach Deutschland kommt und er die Sprache nicht kann, die Menschen ihn nicht kennen und er dann eigentlich erstmal zu nicht so vielen spricht und eigentlich ja seine Aufgaben jetzt nicht so konkret auch am Anfang ja, verwirklicht werden können. Aber ja, er hat es dann eben gemacht, weil er das eben als seine Aufgabe von Gott her sah. Und er ist ja jedes Jahr eben gekommen mit seiner Familie. Und es war dann schon schwierig für ihn. Anfangs hatten sie nicht mal irgendwas, wo sie richtig bleiben konnten. Sie haben dann irgendwo in einer dunklen Kammer gelebt, irgendwo, wo sie noch was gekriegt haben. Und so mit der Zeit hat sich dann in Bremen was ergeben. Da gibt es jetzt ein Haus, das nennt sich Jesushaus. Und dort haben sie am Bremer Hauptbahnhof Obdachlose, Alkoholiker und Drogenabhängige oder sind dorthin gegangen und haben diesen Menschen eben immer Hotdogs ausgegeben, jeden Samstag. Und sie eingeladen, in dieses Jesushaus zu kommen. Und donnerstagabends gab es dann immer ein Abendessen und haben die Leute eben von der Straße eingeladen, mit denen Gemeinschaft gehabt und ihnen einfach auch Gottes Liebe weitergegeben, so in praktischer Tat. So, das hat sich so entwickelt eigentlich aus dem ganzen Auftrag, den er praktisch von Gott her hatte. Ja. Ich habe da auch ihn mal besucht in Bremen und es war wirklich bewegend. Also ich war da auch mal donnerstagabends da, wo dann die ganzen Leute von der Straße kamen in zerlumpten Kleidern. Manche waren Punks, also ganz unterschiedliche Leute eigentlich. Und er ja eigentlich gar kein Deutsch kann, aber wie er da einfach so eine Liebe für diese Menschen hatte und die zum Teil ja einfach nur umarmt hat oder ja, also die Menschen von der Straße haben das schon auch gemerkt, auch gerade weil sie eben oft abgelehnt werden, meistens von anderen eben irgendwie als Abschaum der Gesellschaft gesehen werden oder so. Und dann einer von Indien kommt, der sie einfach nur liebt und es vielleicht nicht mal mit den Worten richtig ausdrücken kann, aber das so gezeigt hat. Also es war für mich auch bewegend und da haben manche dann auch geweint und ja, es war sehr schön irgendwie. Also es war dann wie so ein Raum der Liebe dort und was ich sehr, ja, sehr wertvoll fand, auch für die Menschen dort.
Fasching ist gerade recht zu Gange im Rottenburg, aber Fasching möge unser Thema nicht sein, außer in der Musik. Dazu nochmal, schön, dass du da bist, Sonja.
Ja, hallo, freut mich auch.
Ja, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern des Freien Radios Wüste Welle noch über deinen Aufenthalt, deinen viermonatigen Aufenthalt in Indien erzählen?
Ja, also ich könnte noch erzählen von den Reisen, die wir gemacht haben. Also der Jesu Padam, der hat uns auch öfters mit auf die Reise genommen. Wir sind dann in die Stammesgebiete gereist, die eben irgendwo in den Bergen waren und wo zum Teil noch nie weiße Menschen waren. Und es war dann auch immer ganz spannend, wenn dann die Inder kamen und noch nie jemand Weißes gesehen haben. Und dann sind sie immer gekommen und wollten einen anfassen und haben gedacht, man sei was weiß ich wer und ja, das war eigentlich immer ganz interessant. Und ja, auch so fand ich spannend zu sehen, wie die Menschen dort gelebt haben und auch mit ganz wenig eben zurechtgekommen sind. Was einfach eine ganz andere Welt ist. Und ja, manchmal hat es mich auch erschreckt, wenn man zum Beispiel dann einkaufen gegangen ist und dann raus aus dem Einkaufsladen gekommen ist und draußen eben nackige Kinder waren, die nicht mal sich irgendwas kaufen konnten zum Anziehen. Und das fand ich dann auch wirklich schwierig. Und da bin ich auch nicht so gern einkaufen gegangen. Aber ich habe mir dann immer so gedacht, okay, also ich versuche jetzt einfach da, wo ich bin, auch in dem Kinderheim und die Arbeit, die ich da hatte, mich einfach einzubringen und für die Kinder, die dort sind und die diesem Elend praktisch entkommen konnten, einfach da zu sein, mich einzubringen und ja, mehr kann man dann auch nicht machen, ja.
Und es war, aber wie hatte man dann Angst? War man traurig nach dem Aufenthalt in Indien?
Während dem Aufenthalt? Ja, manchmal war ich da schon traurig doch, weil man das einfach so gesehen hat und es ist auch schwierig, das einzuordnen, wenn es einem selber so gut geht und man dann andere sieht, die gar nichts haben und wir eben in so einer Welt leben, wo man sich alles Mögliche leistet. Und dort Menschen nicht mal überleben können. So, also das finde ich dann schon schwierig auch.
Sterben eigentlich viele Inder täglich?
Ich weiß jetzt keine Zahlen, aber in Indien ist die Schere zwischen Arm und Reich ziemlich groß, ziemlich weit auseinander. Es gibt viele Reiche, auch immer mehr Reiche. Da hat sich Indien in den letzten Jahren auch sehr hochgearbeitet sozusagen. Also wirtschaftlich geht es Indien ja immer besser. sozusagen. Von daher gibt es auch viele Reiche, aber es gibt eben auch sehr viele Arme, die eben immer noch auf der Straße leben und dort betteln oder in Slums leben und nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Ja.
Und du warst schon mal im Ausland. Warst du deswegen auch noch in Indien nach deinem Abitur?
Also nach meinem Abitur, da bin ich ein Jahr nach Mikronesien gegangen. Das ist eine Inselgruppe zwischen Philippinen und Hawaii. Und habe dort bei einer Missionarsfamilie gewohnt und die Kinder dort unterrichtet. Also oder beziehungsweise die hatten so ein Homeschool-Programm aus Amerika. Und dort habe ich eben beim Unterricht dann geholfen, sie begleitet sozusagen. Und Deutsch für sie als Fremdsprache habe ich ihnen richtig beigebracht. Also das war dort dann meine Hauptaufgabe und daraufhin habe ich mich dann auch entschieden, Lehrerin zu werden. Genau, und dann, wie gesagt, ich wollte ja schon immer mal auch nach Indien und habe das dann letztes Jahr 4 Monate gemacht, ja.
Und was fandest du besser, in Indien oder in der Inselgruppe?
Das ist schwer zu sagen. Landschaftlich würde ich jetzt sagen, ist Mikronesien ein Traum. Es ist wirklich so, wie man es in Reiseprospekten sieht, also mit Sandstrand und Palmen und wir sind da auch getaucht oder geschnorchelt und da hat man sich gefühlt, wie wenn man in einem Aquarium schwimmt. Es war wunderschön einfach landschaftlich. Genau, und in Indien fand ich halt das Besondere, ich weiß nicht, mir ist dieses Land eben schon auf dem Herzen auch gelegen und ich fand es besonders, wie die Menschen auch dort einfach ihren Glauben gelebt haben, wie sie wirklich oft nichts hatten und dann eben sich total an Gott auch gewendet haben. Das fand ich sehr besonders zu sehen.
Und der Jesu Pada kommt nach Deutschland. Wann und wohin?
Der kommt vom 27. März bis 9. April mich besuchen und daraufhin geht er wieder nach Bremen und er wird dann auch im 7:30, gerade wo der Timo eben auch ist, in dem Jugendtreff, einmal sein und dann auch Ostermontag in deren Ding in der Landeskirche predigen, morgens um 9:30. Ja.
Dann bedanke ich mich bei dir, Sonja, für deinen Besuch.